Wir so, sehen dann.
Deswegen beginne ich jetzt auch mal anders, als ich wollte, nämlich mit guten Abend, meine Damen und Herren. Das hier ist eine Slackline. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie auf diesem dünnen Band, nenne ich jetzt mal, balancieren müssten. Und das in 2500 Metern Höhe, während dieses Band zwischen zwei Heißluftballons schwebt. Genau das macht der Mann, der links neben mir sitzt. Ich begrüße den Slackliner und mehrfachen Weltrekordhalter Lukas Irmler bei uns. Ja, ist das ein beruhigendes Gefühl?
Ja, für mich ist das, für mich sind da sehr viele schöne Momente damit verbunden. Das ist tatsächlich auch das Band, was wir zwischen den Heißluftballonen gespannt hatten.
Das ist das Originalband?
Also du hältst da ein Stück Geschichte in der Hand, ja.
Wie viel...
Also es ist ein Stück davon.
Genau. Okay, wie viel Angstschweiß ist da drauf?
Ich glaube gar keiner, weil ich hatte so Barfußschuhe an, aber... Probier's
ach, Barfußschuhe, warte, ich nehme noch mal einen Hub hier.
Das hat auf jeden Fall schon gut ausgedünstet, glaube ich, zwischen den Ballonen.
Oh, Wahnsinn. Das war jetzt gerade ein Weltrekordversuch, der vor 3 Monaten stattgefunden hat. Und du hast uns Bilder mitgebracht, weil wir gesagt haben, was wollen wir sehen.
Ja, das muss man sich schon mal anschauen.
Genau, da sind sie schon. Guck mal, die Regie ist fix. Da ist genau dieses Slackline gespannt zwischen zwei Heißluftballons. Und was war jetzt die Challenge für dich? Also ich meine, außerdem, was man das sieht.
Warum ist das nochmal schwierig? Ja, für mich war es wirklich schwierig, weil sich diese Ballone auch so krass gedreht haben. Also man sieht es auf dem Video so ein bisschen, es fühlt sich so an, als ob man in so einem Karussell läuft, oder? Und ich muss ja gerade auslaufen, ich muss mich konzentrieren können.
Du freust dich so ein bisschen gerade, ne?
Und da war es dann schon wirklich grandios, als es dann trotzdem geklappt hat, weil es hat am Anfang gar nicht so gut ausgeschaut.
Ja, weil normalerweise spannt man, glaube ich, als Anfänger gerne mal, das habe ich auch schon mal gemacht, im Rahmen einer Reportage, so eine Slackline zwischen zwei Bäumen zum Beispiel oder genau, zwei so Stangen am Strand. Ne? Und dann so in 20 cm Höhe versucht man einfach mal so das Gleichgewicht zu halten und drüber zu gehen. Das mit dem Heißluftballon, dieses sich Bewegende, war das das allererste Mal für dich?
Es war auf jeden Fall das erste Mal zwischen Heißluftballonen, wo wir das probieren durften. Ich war zusammen mit einem Kollegen von mir, mit Friedi Kühner, haben wir das probiert. Und das war wirklich für uns ein einmaliges Erlebnis, weil nicht nur, dass es halt so hoch wie nie zuvor war, es war halt auch einfach eine Slackline, die, obwohl sie 20 Meter lang, also für uns kurz ist, unfassbar schwierig war, weil sie sich die ganze Zeit ändert. Nicht nur, dass sie sich im Kreis dreht, sondern auch die Spannung hat sich die ganze Zeit geändert. Und man hat einfach quasi gar keine Möglichkeit, selber das wirklich zu kontrollieren. Man ist ausgesetzt diesen Veränderungen und man muss irgendwie damit umgehen. Man muss auch ein bisschen Glück haben, glaube ich. Und für mich war das beim ersten Lauf wirklich, wirklich schwierig, weil ich tatsächlich auch gestürzt bin, weil es nicht sofort geklappt hat. Und wenn man dann halt da wirklich weiß, man hat 30 Minuten Zeit, ne? Der Hubschrauber fliegt um einen rum, es sind viele Kamerateams auf einen gerichtet und alle haben für diesen Moment quasi richtig viel investiert und dann fällst du erstmal auf die Schnauze.
Ja, was heißt denn runter? Also du bist ja nicht in die Tiefe gefallen, du bist ja gesichert,
genau.
Das hat man glaube ich gesehen, da war das eine gespannte Band und darunter noch so ein...
Genau, ich habe einen Klettergurt an, ich bin mit einem Seil an das Slackline gesichert, ist auch noch ein zweites Band drunter, also es ist redundant, es ist schon durchdacht und ich kann da nicht ganz abstürzen, aber ich falle halt trotzdem erstmal 2-3 Meter durch die Luft und dann ruckt es auch erstmal ordentlich, die Körbe haben ordentlich gewackelt, die ganzen Leute da drin haben sich erstmal ordentlich erschreckt und ich selber habe mich natürlich furchtbar geärgert, weil ich mir gedacht habe, hey, also ich meine, das war ja nicht der Plan, ich wollte ja da rüberlaufen und um den Rekord zu haben, musst du auch rüberlaufen ohne Unterbrechung, ohne Sturz.
Wie kommt man denn wieder hoch, wenn man da drunter hängt?
Ja, ich kletter dann einfach am Seil wieder hoch, mache einen Fake-Aufschwung und dann sitze ich schon wieder oben.
Was machst du?
Aber das muss man auch erstmal eine Weile üben.
Ja. Logisch, locker.
Ich glaube, ich sag mal, wenn man es das erste Mal macht, dann wird man gerettet. Dann kommt man da nicht mehr alleine raus. Aber zwischen Heißluftballonen das erste Mal zu machen, wäre vielleicht auch nicht die beste Idee.
Ist das denn sichergestellt, dass das Ding hält?
Naja, also das stellen wir sicher. Also es gibt jetzt da nicht quasi jemanden, der das für dich spannt, sondern wir Slackliner, wir spannen unsere Lines selbst. Und das hat auch den Vorteil, dass ich quasi selber dafür verantwortlich bin. Nicht alleine natürlich, man muss auch den Menschen, mit denen man da gemeinsam unterwegs ist, viel Vertrauen entgegenbringen. Deswegen nimmt man da am besten Menschen mit, denen man sowieso schon vertraut. Ich hatte meine Freundin mit dabei, die Antonia, die im anderen Korb dafür gesorgt hat, dass die Slackline auch ordentlich verankert war. Und eben einen meiner besten Kumpels, den Friedi. Und man muss es selber aufbauen, man muss es selber kontrollieren. Man hat auch das Vier-Augen-Prinzip so, dass man nicht irgendwas alleine macht, sondern selbst
mit Piloten. Das ist der einzige Ort auf der Welt, glaube ich, wo deutsche Behörden nicht mitreden.
Tun sie leider doch. Wir haben tatsächlich diesen Stunt mehrfach verschieben müssen, weil wir auf eine TÜV-Genehmigung gewartet haben für den Ballon. Der war nämlich ganz neu. Und der
aber nicht für das Seil, nicht für das Sicherungsseil.
Die Slackline nicht, die muss nicht extra geprüft werden. Der Hersteller sag dann, was die hält. Aber der TÜV hat uns tatsächlich ganz schön Nerven gekostet.
Sag mal, ich habe gerade schon den Thomas beobachtet, der, wie ich, glaube ich, auch unter Höhenangst leidet.
Ne? Ja, als Haushaltsleiter werde ich schon schwindelig. Also das kann ich gar nicht ab. Aber was ich mich frage, fehlt dir irgendwie ein Gen?
Was stimmt bei dir
nicht? Jetzt kommt der König des Halbwissens. Nein, wir kennen doch, die meisten von uns kennen doch hier irgendwie diese Bilder aus Amerika mit diesen Arbeitern, die irgendwie in San Francisco oder
bei der Golden Gate Bridge,
darüber gehen. Und man, ich habe irgendwann mal gelesen, dass halt eben die haben nicht dieses Angstempfinden, also dass das Gen bei denen nicht ausgeprägt ist. Hast du dich dahin mal untersuchen lassen, ob das
ich glaube, bei mir ist das durchaus ausgeprägt. Ich hatte nämlich ganz zu Beginn meiner Karriere verdammt viel Höhenangst. Und das war auch gar nicht so klar, dass das für mich genau der perfekte Sport ist. Sondern es war eher so ein bisschen wie bei der Julia, einfach, dass man wirklich feststellt, hey, das ist eigentlich was mir wahnsinnig schwerfällt. Und aber gerade deswegen fand ich spannend. Und da hatte ich auch diese Trotzreaktion, dass ich mir gedacht habe, hey, also ich will das unbedingt schaffen.
Das kann man überwinden, Höhenangst?
Absolut. Also, und das ist ja eigentlich so das, warum ich auch eingehend gesagt habe, der Vorsatz für das Jahr ist so, jeden Tag was zu machen, was einem Angst macht. Oder? Und das ist auch genau das, was ich in meinem Buch im Endeffekt eigentlich auch beschreibe, dass Angst nichts Permanentes sein muss, wenn man seine Angst ins Auge blickt. Wenn man nicht außen rum geht, wenn man es nicht vermeidet, sondern wenn man es wirklich angeht, dann kann man eigentlich deutlich mehr erreichen, als man sich immer vorher erst mal ausmalt und als man auch erst denkt. Und am Schluss, glaube ich, ist es kein Gehen und es ist kein Talent, sondern es ist wirklich einfach konsequente Arbeit.
Glauben Sie das, was der sagt?
Ja.
Es ist beim Schauspiel doch genau das Gleiche, oder? Also man muss es üben, man muss es trainieren und man kann alles lernen, wenn man genügend Motivation, genügend Leidenschaft und genügend Zeit investiert. Und ich glaube, damit können wir eigentlich wirklich jede Grenze auch sprengen. Und nicht jeder hat die Ausdauer, dass er das macht. Aber wenn man wirklich was gefunden hat, wofür man eben eine große Leidenschaft hat, ich glaube, dann hat man den besten Grund gefunden, um jeden harten Weg zu gehen, oder?
Ja, und der Denn es gibt natürlich lebensgefährliche Situationen. Ne? Also jetzt bei den Heißluftballons, du warst gesichert, das war jetzt vielleicht keine lebensgefährlich, ist alles gut gegangen. Keine lebensgefährliche Situation, aber in Norwegen, da habt ihr auch einen Weltrekordversuch gestartet. Die längste Slackline der Welt war das, 2,8 Kilometer. Also in welcher Höhe?
Die war ungefähr so 200 Meter hoch. Also die Höhe war da jetzt nicht der entscheidende Faktor. Es ging wirklich um die Länge. Also es ist ja im Grunde genommen schon ein ausgedehnter Sonntagsspaziergang.
Wir sehen es
jetzt halt
mal.
Auf so einem 2,5 Zentimeter breiten Band stattfindet. Und in Norwegen hatten wir tatsächlich, wir wollten den Weltrekord verdoppeln. Also wir wollten nicht nur ein bisschen was drauflegen, sondern wir wollten richtig, richtig, richtig groß gehen. Und haben dort aber dann auch einfach die Rechnung nicht gemacht mit dem Wetter.
Wahnsinn.
Und mit den Wetterumschwüngen, die man dort hat. Weil man ist da teilweise bei strahlendem Sonnenschein losgegangen, aber man ist auf so einer langen Slackline stundenlang unterwegs. Und da kann natürlich viel passieren. Und du kannst nicht einfach mittendrin sagen, oh, jetzt ist Schluss, jetzt steige ich aus. Sondern wenn du da auf dieser Line unterwegs bist, dann bist du komplett auf dich selbst gestellt. Und da kann dich auch kein Hubschrauber retten, wenn der Sturm tobt, sondern du musst dich aus eigener Kraft auch wieder befreien. Und genau das ist mir dort passiert. Im Endeffekt bin ich die Hälfte der Slackline erfolgreich gelaufen, bin nach 1,6 Kilometern bin ich gestürzt und habe dann eigentlich erst so richtig festgestellt, wie schlimm der Sturm um mich herum tobt. Und es hat geregnet, es hatte so starke Sturmböen, dass die Slackline um 100 Meter zur Seite ausgelenkt war. Also ich war wirklich in einer Situation, in der man nicht sein will. Und warum war ich da hingekommen? Weil ich eben so einen starken Wunsch hatte, diese Slackline durchzulaufen, dass ich alles andere ausgeblendet habe. Oder ich bin bei guten Bedingungen noch losgelaufen und ich war so im Fokus, so im Flow, dass ich eigentlich alles um mich herum komplett weggeschoben habe. Und erst als ich dann gestürzt bin, habe ich so richtig realisiert, in was für eine Scheiße ich mich da eigentlich reingeritten habe, aus der ich mich dann selber rausholen musste wieder. Und das war schon so eine Erfahrung, die einem wirklich auch gezeigt hat, hey, man muss auch aufpassen, weil man kann so eine Grenze sehr, sehr schnell überschreiten. Vor allem dann, wenn man eben so eine große Motivation mitbringt, wenn man so viel will, dann kann man auch ganz schnell mal einen Schritt zu weit gehen.
Gibt es denn da Menschen in deinem Umfeld, die auch mal sagen, jetzt stopp? Die dich ein bisschen einbremsen, was die Motivation angeht?
Ja, so, ich denke mal, ich glaube, einbremsen ist vielleicht nicht immer das Richtige, aber halt einem so einen Reality-Check verpassen. So sagen, du kannst schon viel wollen und du kannst schon auch viel riskieren und probieren, Aber du musst dir halt durchdacht haben, was schiefgehen kann und was du dagegen tust. Und ich glaube, da braucht man schon Menschen, mit denen man seine Ideen auch diskutiert und ausspielt. Und da sind sicherlich ein paar Kollegen super wichtig, aber auf jeden Fall meine Freundin, die Antonia, die bei den meisten von meinen letzten Abenteuern jetzt auch mit dabei ist.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Einfach super genial.
Wenn ich da in so einem Heißluftballon wäre und mein Lebensgefährte würde da alleine über diese, also ich, wirklich, ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich würde sterben vor Angst. Bei dir?
Ja, okay.
Ich würde mich schon mal anschauen, oder? Ich muss mich loslassen.
Okay. Ich glaube, das Wichtige dafür ist, dass man nicht nur dabei ist, sondern dass man es auch selber macht. Und die Antonia ist auch auf dieser Slackline zwischen den Heißluftballonen draufgestanden. Die kann den Sport auch. Mhm. Und die versteht genau, in was für einer Situation ich bin. Und ich glaube, nur so funktioniert es auch. Und ich glaube, nur so ist es eigentlich auch so schön wunderbar, weil man kann solche Momente dann wirklich auch gemeinsam teilen. Und für mich war es ehrlich gesagt auch ein super Learning, weil um mich selber habe ich in solchen Situationen oft keine Angst. Aber wenn ich in solchen Situationen dann Antonia auf der Slackline sehe,
ach, dann schon.
Dann bekomme ich doch auch wieder ein bisschen Angst. Und dann verstehe ich auch wieder, warum man selbst manchmal sich eben auch in der Außenperspektive betrachten sollte, mal überlegen sollte, hey, ist das überhaupt eine gute Idee, was du da gerade machst? Oder solltest du noch mal drüber nachdenken? Weil man hat meistens um andere Menschen, vor allem geliebte Menschen, deutlich mehr Angst, als man um sich selbst hat.
Was sagen denn deine Eltern dazu?
Ja, meine Mama, die hat das eigentlich von vornherein miterlebt, wie das so losging im Garten, wie wir da einfach quasi drauf gelebt haben, unser Müsli auf der Slackline gegessen haben, Klamotten an- und ausgezogen haben, also wirklich alles darauf versucht haben zu machen. Und die hat dementsprechend einfach mitbekommen, dass wir das so schrittweise gelernt haben. Und die hat zu mir immer gesagt, hey Lukas, das kannst du alles machen, solange du gesichert bist und solange du nicht Motorradfahren anfängst, bin ich mit allem zufrieden.
Sie hat mehr Angst vor dem Motorradfahren.
Ja, und ich glaube, da hat sie auch recht. Also inzwischen hat sie leider Pech gehabt, weil ich fahre auch Motorrad, aber nein, also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, immer der, auf der Slackline kann man doch noch relativ viel selbst kontrollieren oder selbst entscheiden. Und gut, man hat das Wetter, man hat die Faktoren außenrum, aber es ist immer noch ein bisschen mehr meine Welt. Wenn man auf einem Motorrad unterwegs ist, vor allem vielleicht auf indischen Straßen, dann ist es ja mehr Glücksspiel, als dass es irgendwas mit Fähigkeiten zu tun hat.
Keine gute Idee.
Julia sagt, keine gute Idee.
Also ich war auch schon in Indien und ich war auch schon auf den Straßen dort unterwegs. Nicht mit dem Motorrad zum Glück, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Aber das ist wirklich halt einfach ein anderes Spiel mit dem Leben, oder?
Ja, unglaublich. Erik und Rick Zabel, was denkt ihr, wenn ihr das hört? Denkt ihr, so eine Tour de France ist ja ein Klacks?
Ich glaube, mit der Geschwindigkeit, die ihr da fahrt.
Ich bin enttäuscht, dass du das mit Sicherung machst. Ja.
Nee, also krass. Ich glaube, ja, das ist, wie du sagst, wenn wir mit dem Fahrrad irgendwie 90 km/h irgendwo bergunter fahren, da macht man sich auch keine Gedanken drüber. Und wenn man so als Profisportler, egal in welchem Sport, also du hast ja vor Ewigkeiten angefangen, man wächst ja da rein, genau. Und das wird normal. Also genauso, wenn man das jeden Tag übt, dann verstehe ich, dass man sich dann... Also,
ich habe einen ganz lieben Kollegen und dessen Tochter ist Highlinerin, auch eine sehr erfolgreiche. Ja. Und ich habe so viel Mitgefühl für den, weil ich weiß, dass er will sie nicht behindern, die Tochter, und in keiner Weise irgendwie einschränken. Aber wie er leidet.
Ja,
ich glaube, am Schluss ist das beste Mittel, um Ängste zu überwinden, Vertrauen. Und ich glaube, das ist gerade auch das für Eltern ziemlich schwierig, weil du einfach wirklich dem Kind vertrauen musst, dass es die richtige Entscheidung trifft. Und da kann man auch nicht reinreden, weil jeder muss sein Leben selbst gestalten dürfen. Und für Cecilia zum Beispiel, ich kenne sie übrigens auch, die ist Weltmeisterin geworden in dem Sport. Weiß.
Und sie ist auch noch halb Italienerin, was eigentlich unvorstellbar ist, dass Eltern das gestatten.
Und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, wenn Eltern das schaffen, so weit loszulassen und dem Kind so zu vertrauen. Und ich glaube, ich hatte da auch den wahnsinnigen Support von meinen Eltern, weil die haben immer mich unterstützt in dem, was ich gemacht habe. Und die haben immer daran geglaubt, dass ich weiß, wann es gut ist und wann ich auch mal quasi zurücktreten muss. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das ist auch ein Vorschuss. Und das wirkt wahrscheinlich besser, als wenn man Zweifel äußert, oder? Weil du dann als Kind einfach sagst, hey, ich habe so viel schon vorweg bekommen, jetzt muss ich auch wirklich das Beste daraus machen.
Mhm.
Oder es motiviert dich, wenn die sagen, schaffst du eh.
Das stimmt auch, ja. Dann kann es die Motivation für die falsche Richtung sein.
Falsche Pädagogik.
Dann ist es natürlich besonders spannend.
Mit wie vielen Jahren hast du zum ersten Mal auf der Slackline gestanden?
Mit 18. Und das ist natürlich relativ spät für jeden Profisport. Eigentlich viel zu spät, könnte man sagen. Ich hatte halt das große Glück, dass der Slackline-Sport, als ich ihn kennengelernt habe 2006, eigentlich noch kein Sport war. Das war in den Kinderschuhen steckend. Und ich konnte dann mit dem Sport wachsen, mich entwickeln. Und deswegen war es für mich auch so spannend, weil ich die einmalige Chance hatte, quasi so einen Sport auch mitzuprägen. Und ich meine, wo hat man denn das noch? Wenn man jetzt heutzutage Tennis anfängt oder andere Sportarten, die etabliert sind, da kannst du nicht mehr das Rad neu erfinden. Da kannst du auch fast nicht mehr sozusagen irgendwas als Erster machen. Und im Slackline-Sport, da gibt es noch so viele Möglichkeiten. Du kannst auf so viele Berge gehen, zwischen so vielen Gipfeln als Erster deine Slackline spannen. Das ist ein riesiger Spielplatz, auf dem man sich voll austoben darf.
Und du lässt dir ja auch immer wieder mit deinem Team ganz viel einfallen. Also jetzt diese Nummer zwischen den beiden Heißluftballons ist ja schon spektakulär. Aber es gab auch eine Slackline über einem Vulkan. Es gab die tiefste Slackline der Welt. Das war, glaube ich, 500 Meter unter der Erdoberfläche. Und dann gibt es auch so Sachen wie, ich gehe über die Slackline und mache...
Ja, kann das so, bei einer 500 Meter
das ist eine wichtige Frage, ja. Ich habe mir...
Ozean?
Nein, ist eine Höhle. Ist ein Höhlensystem. Mhm. Und das war für mich immer so, wir sind immer auf Berge hoch. Das war ganz logisch, ne? Ganz hoch raus, am höchsten Punkt die Slackline spannen und irgendwann habe ich mal so Bilder von Höhlen gesehen und mir gedacht, das ist ja irre, oder? Wir haben so eine komplette Welt unter unseren Füßen, die wir noch nie gesehen haben, nie wahrnehmen und gar nicht wissen vielleicht, dass die da ist. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ich war wahnsinnig fasziniert, hatte dann auch ein paar französische Freunde, die schon mal in Höhlen unterwegs waren und dann sind wir in diese Welt eingetaucht und man ist da ganz schön lange unterwegs. Also wir waren 500 Meter unter der Erde in der Gouvre-Berger, ist eine Höhle in Frankreich, yeah. Und da waren wir ungefähr 8 Stunden unterwegs, um diese Kammer sozusagen zu erreichen. Du musst dann dort überall Lampen aufbauen, das alles ausleuchten, weil es ist stockfinster, da ist kein Licht. Und wenn du die Stirnlampe ausschaltest, dann siehst du die Hände vor den Augen nicht mehr. Und das war ehrlich gesagt auch der Moment, wo ich festgestellt habe, dass ich auch Angst vor Dunkelheit habe, wie jeder Mensch. Weil ich glaube, ganz viele Ängste, die wir haben, da geht es gar nicht darum, ob wir die haben oder ob wir die nicht haben. Es geht darum, wo der Trigger liegt. Ja. Höhenangst, beim einen ist es die Leiter, beim anderen der Balkon, beim nächsten der Eiffelturm, bei mir dann die 2500 Meter hohe Slackline. Jeder hat ein Limit, für egal was, oder?
Und du versuchst es immer wieder irgendwie zu knacken, dein Limit, ne?
Ja, ich glaube, was mich so fasziniert hat, ist, als ich die Slackline kennengelernt habe, war es eben so unfassbar schwierig, überhaupt mich drauf zu halten. Und dann wurde das irgendwann möglich. Und da hat sich für mich so dieser Schalter umgelegt, dass egal was es ist, egal wie unmöglich es ausschaut am Anfang, mit genügend Übung, mit genügend Training kann alles möglich werden. Und irgendwann ist das Slackline total normal und dann versuchst du dich wieder in diese Anfängerschuhe zurückzubegeben. Du suchst wieder was, was dich quasi so herausfordert, dass du dich wieder genauso fühlst wie bei dem allerersten Schritt, den du probiert hast. Und so entsteht eigentlich quasi dann der nächste Rekord oder die nächste Idee, weil du immer wieder versuchst, dich eigentlich ganz zu Beginn deiner Reise wieder zu spüren.
Und hast du schon einen Plan für dieses Jahr? Also gibt es schon einen neuen Plan für einen Weltrekord?
Ja, ich habe immer viele Pläne tatsächlich, aber der große Plan für dieses Jahr ist eine lange Reise. Also ich gehe Mitte Februar auf eine sehr lange Reise nach Südamerika zusammen mit Antonia, meiner Freundin. Und wir wollen dort im Grunde genommen sehr viel Bergsteigen gehen, unser bergsteigerisches Können auch nochmal auf ein neues Niveau heben und natürlich auch die Slackline im Rucksack mitführen und auf möglichst 6000ern dann auch die Slackline aufbauen.
Ja, dann würde ich sagen, kommst du das nächste Mal mit ihr zusammen und ihr erzählt von neuen Abenteuern. Toll, dass du bei uns zu Gast bist. Lukas Irmer. Danke.